stellen?
Jo. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders als sonst die Jahre. Wir haben uns ja dieses Jahr mit Matthäus in der Weihnachtszeit beschäftigt. Und das Interessante an Matthäus ist, dass er ja ganz anders ist als der Lukas. Der Lukas berichtet viel von vor der Geburt von Jesus, wie es dazu kommt und sowas alles und wie dann Jesus geboren wird. Und ja, der hat auch die Hirten dann später im Verlauf und so etwas. Aber Matthäus ist eigentlich derjenige, das habe ich euch ja jetzt schon mehrere Sonntage gezeigt, der nur ziemlich kurz vor der Geburt und die Geburt selber berichtet, aber dann danach ziemlich viel. Und deshalb dachte ich mir, passt es so, dass wir jetzt so kurz nach Weihnachten noch mit Matthäus fortsetzen und uns da anschauen. Die Weisen hatten wir uns ja schon letzten Sonntag genauer angeschaut. Und heute gibt es noch eine andere Episode, die der Matthäus berichtet, die dann mit dem Neugeborenen passiert. Und zwar heißt es in Matthäus 2, ab Vers 13, die Weisen sind schon gegangen, als sie aber weggezogen waren, diese Weisen, siehe, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und sagte, steh auf und nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht zu sich und floh nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tode des Herodes, damit erfüllt wurde, was der Herr durch die Propheten gesagt hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Der Hintergrund, vorher hatte Herodes den Weisen, die durch den Stern auf Jesus aufmerksam wurden, befohlen, nach dem Kind zu suchen und ihm dann danach von dem Kind zu berichten. Das war Thema letzten Sonntag, aber nun geht es weiter. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem und im ganzen Land, in der ganzen Gegend töten, die zweijährig und darunter waren, entsprechend der Zeit, die er genau von den Weisen erkundet hatte. Da wurde erfüllt es, was gesagt ist vom Propheten Jeremia, der spricht, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Klagen, Weinen und Heulen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sagte, steh auf und nimm das Kind und seine Mutter mit dir und zieh in das Land Israel, denn diejenigen, die nach dem Kinde nach dem Leben trachten, sind gestorben. Und er stand auf, nahm das Kind und siehe und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes in Judäa König war, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er den Befehl von Gott und zog in die Gegend von Galiläa. Und er kam und wohnte in der Stadt mit dem Namen Nazareth, damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazarener genannt werden. Manche fragen sich an dieser Stelle, warum so einen Aufwand? Kann Gott nicht, wenn er da als allmächtiger Gott seinen Sohn in diese Welt hineinschickt, warum muss dann dieser Sohn da fliehen? Warum muss Gott fliehen? Warum kann er nicht einfach in Bethlehem bleiben oder vielleicht noch an viel schöneren Stellen? Origenes, Theologe um 200 nach Christus, sagt dazu, es war in der Tat besser, das Kind Jesus der Nachstellung des Herodes auswich und mit seinen Eltern nach Ägypten floh und da selbst bis zum Tode seines Widersachers verweilte, als dass entweder die über Jesus wachende Vorhersehung den Herodes an der Ausführung seines Vorhabens, das Kind zu töten, hinderte, oder dass Jesus mit dem, was von den Dichtern erwähnte Helm des Hades oder einem ähnlichen Gegenstand ausgerüstet wurde, oder dass die Leute, welche zu seiner Ermordung ausgeschickt wurden, in ähnlicher Weise mit Blindheit geschlagen wurden wie die Einwohner von Sodom. Und so sagt er dann weiter, ein so außerordentlich und weithin auffallendes Eingreifen zu seinen Gunsten wäre seinem Wunsch nicht förderlich gewesen, als von Gott bezeugter Mensch zu lehren, dass er in einem sichtbaren Menschen etwas Göttliches habe, was eben der wahre Sohn Gottes, Gott das Wort, Gottes Kraft und Gottes Weisheit war, nämlich der, welcher Christus genannt wird. Also was der Origenes da ganz bewusst sagt und deutlich machen will, er hätte ja alles gekonnt. Er hätte ja ganz besondere Wunder dort kommen lassen, diesen komischen Helm, der einen vor Töten und sowas alles schützt, hätte ihn verstecken können, sonst irgendwas, hätte die Häscher da mit Blindheit schlagen können, gab es ja schon alles. Aber er hat es bewusst nicht getan, weil er Jesus als Mensch mit normalem Leben, mit Problemen in diese Welt hineinbringen wollte. Denn nun geht es weiter an dieser Stelle. Gott sucht Mitwirkende. Er kann eigentlich alles selber machen. Er kann Wunder geben. Aber mal ganz im Ernst, wenn Gott alles machen würde, wären wir doch hier sinnlos auf dieser Erde. Er gibt da eher Vorhersehungen, wie zum Beispiel jetzt bei Josef. Allerdings will er auch Mitwirkende haben. Gott spricht in Weisheit, er zieht uns, aber das Interessante an Gott ist, er legt unser Tun nicht lahm, indem er das einfach per Wunder schon alles vorher regelt. Und das hat nämlich für uns drei Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, höre auf Gott, das sage ich hier bestimmt in jeder dritten Predigt spätestens. Es ist, denke ich, eines der ganz wichtigen Themen, dass wir immer wieder auf ihn versuchen zu hören und unser Leben durch ihn gestalten lassen. Die Weisen aus dem Morgenland, haben wir uns letzten Sonntag ausführlich drüber unterhalten, haben einen Stern als Zeichen gehabt. Wer auf ihn hört, wer auf Gott hört, hat Gewinn davon. Und manches erscheint uns dabei ganz unbedeutend, Träume zum Beispiel. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich muss sagen, ich habe selten in Träumen etwas gesagt bekommen. Ich habe mal gehört, man träumt eigentlich jede Nacht, aber in den meisten Nächten kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich irgendetwas geträumt habe. Aber sie sind vorhanden. Mir sind da die Weisen mit dem Stern angenehmer, die da ein anderes Zeichen gefunden haben, ein deutlicheres Zeichen. Allerdings habe ich auch erlebt, dass ich Dinge besonders eindrücklich geträumt habe, auch am Tag Sachen vor meinem inneren Auge gesehen habe, und das dann als Reden Gottes wahrgenommen habe. Auch Reden durch einen Eindruck, den man eben bekommt und wo man merkt, ja, der bewegt mich. Das ist etwas, was Gott mir da weitergeben will. Aber man müsste hier an dieser Stelle eher sagen, bewegen kann. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Eindrücke uns Gott schenkt, auch mir Gott schenkt, die im Alltag dann einfach untergehen, weil ich nicht so drauf geachtet habe, nicht so drauf reagiert habe. Bei Josef ist es sehr deutlich und entscheidend, was dort passiert. Es gibt vier Situationen in Matthäus 1 und 2. Da träumt er und Josef behält daraufhin seine Frau, die eben nicht von ihm schwanger geworden ist. Die Weisen gehen auf einem anderen Weg zurück und nicht zu Herodes, sodass der Kindermord dort noch länger dauert. Josef selber flieht dann nach Ägypten und Josef kommt auch wieder zurück aus Ägypten durch die Träume, die er dort gesehen hat. Vier Träume, die im Grunde entscheidend für das Überleben von Jesus gewesen sind. Übrigens, Matthäus kennt noch einen weiteren Traum. Der könnte auch entscheidend sein für das Überleben von Jesus, aber darauf wurde nicht gehört. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber in Matthäus 27 steht, und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, hab nicht zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Das ist Pilatus, der auf dem Richterstuhl sitzt und er merkt, na, die Leute, die haben Jesus nur aus Neid angeklagt. Ja, Matthäus 2 steht da noch, da hätte ich noch eine 7 hintermachen müssen. Ich kopiere immer den Text aus dem vorherigen und ändere dann den Bibeltext. Und da habe ich jetzt das Matthäus 2, leider habe ich gedacht, da steht die 27, habe ich so stehen gelassen. Deshalb steht das so. Da ist der Pilatus, der merkt, die wollen den gar nicht wirklich hinrichten. Das ist eher Neid, weshalb die den hinrichten wollen. Der hat gar nichts wirklich getan. Und dann startet er so einen halbherzigen Versuch, Jesus gegen Barabbas auszutauschen. Der ist doch noch schlimmer. Der sollte doch lieber hingerichtet werden. Aber die Leute fordern dann, dass Barabbas freigelassen wird und Jesus nachher hingerichtet wird. Und nun kommt es dort sogar. Gott redet durch einen Traum nochmal zu dem Pilatus. Wer die Kreuzigung Jesu kennt, der weiß, dass dieser Traum zersprungen ist wie eine Wolke. Pilatus wird nicht zum Retter von Jesus, Pilatus wird zum Henker von Jesus. Damit eben das Volk Ruhe gibt. Damit die Gerechtigkeit vielleicht doch zum Tragen kommt, dieser halbherzige Versuch mit dem Barabbas, aber eigentlich war es ihm egal. Und so wurde er zum Henker. Eigentlich, wenn man sich diese Situation da vor Augen hält, war Pilatus ja derjenige, der eher zum Zuschauer werden wollte. Ich meine, ist doch eine gute Idee, einfach Zuschauer zu sein. Da kann ich aus der Ferne gucken, wie sich so das alles abspielt, ne? Hat dem Volk ja auch die Entscheidung überlassen, Barabbas oder Jesus. Ne? Also es gab doch Möglichkeiten und dann kann er wie beim Fußballspiel so an der Seitenlinie sitzen, so ein Unbeteiligter sein. Auch die Schriftgelehrten haben das versucht. Ne? Die sind, als der König Herodes das ja gehört hat, dass der Jesus da geboren wurde und erschrocken ist, ließ er alle Hohenpriester und Schriftgelehrten unter dem Volk versammeln, Matthäus 2 jetzt wieder, ab Vers 4, unter dem Volk versammeln und erforschte von ihnen, wo Christus geboren werden. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Sie haben es ernst genommen, als Herodes sie nach dem Messias fragte, aber hatte auch keine Konsequenzen. Egal, auch sie sind Zuschauer geblieben in dieser ganzen Szenerie. Dabei hätten sie das Kind sehen können, hätten Herodes besänftigen können, hätten vielleicht sogar einen Kindermord verhindern können. Hätte Fahrradkette, so war es hier. Schweigen. Zuschauer wie Pilatus sind's, die denken, ja, als Zuschauer bin ich doch eigentlich nicht schuldig in der Sache. Nee, du wirst mitschuldig. Zuschauer sind mitschuldig. Du kannst nicht passiv bleiben, sondern du bist immer aktiv beteiligt. Ich weiß nicht, wer das kennt. Paul Watzlawick ist so ein Kommunikationswissenschaftler. Der hat das metakommunikative Axiom als erster beschrieben, wenn man so will. Und der hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ein Beispiel, weil ich jetzt bei der Fortbildung hatte. Wer zum Beispiel angestrengt in ein Schaufenster guckt, wenn jemand Bekanntes da gerade vorbeikommt, der signalisiert in dem Moment, ohne dass er redet, ich habe für dich keine Offenheit. Also wenn Justina jetzt bei mir vorbeikommt und ich gucke ganz angestrengt ins Schaufenster, dann kann es natürlich bedeuten, ah, ich habe dich nicht gesehen und deshalb gucke ich da rein. Aber auf der anderen Seite kann es auch bedeuten, ich gucke da jetzt rein, weil ich mit dir gerade nicht sprechen möchte, weil ich keinen Bock habe auf Kommunikation. Und das meinte Watzlawick damit, man kann nicht nicht kommunizieren. Kommunikation bedeutet nicht, ich rede mit dir, ich drehe mich dann um zu Justina und sage, hallo Justina, schön, dass du da bist, wie geht's dir und sowas alles, sondern wenn ich ihr den Rücken zudrehe, signalisiere ich, nö, ich will nicht mit dir sprechen. Und dann brauche ich das nicht mal verbal zu sagen, sondern sie sieht es ja daran, dass sie eben nichts sieht sozusagen, nicht mein Gesicht sehen kann. Kommunikation ist da auch ohne Gespräch. Also die Frage an dich ist, wie willst du dein Leben verbringen? Willst du so ein passiver Zuschauer sein, der sich sagt, naja, eigentlich bin ich doch außen vor? Oder willst du es aktiv gestalten? Wenn Gott redet, wenn Gott Angebote macht, geht es darum, darauf zu hören. Er kommuniziert mit uns. Da ist keiner ohne Kommunikation. Ob es nun tatsächlich durch Träume passiert, ob es durch Bibelversen, Gedanken, Eindrücke, Bilder. Es ist häufiger, als man denkt, dass Gott versucht, mit uns zu kommunizieren und uns da was zu schenken. Und es ist bei jedem vorhanden, auch wenn mancher sagt, ich höre da nichts. Dann mag es sein, dass du nichts hörst, aber dann siehst du vielleicht was. Oder du solltest die Bibel häufiger lesen und da eine Verbindung wieder aufbauen. Bei manchen spricht er direkter. Meistens hat das dann auch mit Erfahrung zu tun, dass man häufiger darauf gehört hat, was Gott gesagt hat im Leben. Man mehr in der Bibel zu Hause ist. Was könnte er auch sagen in so einer Situation? Aber jeder von uns kann ihn erfahren. Auch du kannst ihn erfahren. Und so stellt sich die Frage für dich: Wie willst du dein Leben verbringen? Bist du der Zuschauer, der, wenn Gott redet, ganz angestrengt ins Schaufenster schaut? Oder willst du es aktiv gestalten? Gott ist derjenige, der Mitwirkende sucht. Das zeigt uns dieser Text. Übrigens, eine Legende erzählt von einem alten Juden aus Krakau mit dem Namen Ezekiel. Der hatte in seinem Leben viel Schweres erlebt und war darüber aber nicht bitter geworden. Vielmehr hatte er ein ganz kindliches Vertrauen auf Gott gehabt, auf seine Güte und auf seine Macht. Er war alt und sehr arm, aber in seinem Herzen lebte die Sehnsucht, etwas Großes für Gott tun zu können. Und dann träumte er eines Nachts, dass Gott ihm befiehlt, er soll nach Prag wandern, dort an die Brücke zum königlichen Schloss. Da würde er einen Schatz finden. Und Jekyll erwacht, bindet sich seine zerfetzten Sandalen unter die Füße, wirft seinen alten Mantel über und wandert den weiten Weg nach Prag. Und dort sucht er die Brücke zum königlichen Schloss und findet sie dann ganz schwer bewacht. Jeden Morgen zieht dort die Wache des Königs auf und Isaac streift dort immer um diese Brücke herum und hält seine Augen und Ohren offen, ob er irgendwas irgendwie von dem Schatz findet. In seiner Glaubenseinfalt sucht er halt diesen Schatz und gehorsam wartet er, bis er ihn findet. Und nach einigen Tagen spricht ihn dann der Hauptmann der Wache, diesen alten Juden an, weil er ihm da aufgefallen ist und fragt ihn: Sag mal, suchst du etwas? Bist du mit jemandem verabredet? Wartest du auf jemanden? Und dann erzählt Isaac ihm von diesem Traum. Und da lacht der Hauptmann ihn aus und nennt ihn dann einen Narren und sagt: Weißt du, Träume sind Schäume. Du bist ein Dummkopf. Da müsste ich ja auch töricht sein und losgehen, denn mir träumte vor Jahren, ich sollte nach Krakau wandern und dort bei einem alten Juden, der Isaac Jekyll heißt, unter dem Ofen nach einem Schatz graben. Tja, nee, das ist doch Dummheit. Isaac Jekyll verbeugte sich, nahm seinen Mantel zusammen, wanderte nach Hause, gräbt unter seinem Ofen und findet den Schatz. Und baut dann Gott in lauter Freude ein wunderschönes Bethaus. Leider ist es nicht immer ganz so einfach wie hier in dieser Geschichte. Aber Josef hat gehört und ist dadurch gerettet worden. Und auch damit ist für ihn nicht alles gelöst. Unterwegs sind neue Gefahren für ihn aufgetaucht. In Ägypten ist auch nicht ohne. Aber das Interessante ist, wenn du dich auf den Weg machst, wenn du dich auf dieses Risiko einlässt, dann bist du nicht allein. Ägypten war damals Fluchtort vieler aus diesem Reich. Politisch die Ptolemäer, das waren weder die Seleukiden noch die Hasmonäer, die denen ihre Dienste geliehen haben. Aber es unterstand ja auch Augustus, war Teil des Römischen Reiches, so konnte Herodes dort keine Waffengewalt anwenden in dem Land und die Leute umbringen. Also ist man geflohen, wenn man Angst vor Herodes hatte und so waren etliche dort. Weißt du, wenn du aufbrichst, dann hast du oft das Gefühl, du bist allein unterwegs, du bist der Einzige auf der Welt. Ja, anderen geht es ähnlich, aber niemandem geht es so wie dir. Und das stimmt auch. Aber deshalb gibt es noch einen weiteren Punkt in dieser Predigt, nämlich der Punkt: Gott vergisst dich nicht. Er hat dich vor Augen. Ein Problem, weil ich auch schon häufiger erzählt habe, ist, dass Gott andere Zeiträume vor Augen hat. Bei Josef sind dann Jahre vergangen. Herodes Tod war 4 vor Christus, geht man von aus, und die Geburt Jesu ungefähr 6 vor Christus. Dann müssen da mindestens 2 Jahre zwischen gewesen sein. 2 Jahre können eine lange Zeit sein. Das ist nicht, heute gehe ich los, morgen bin ich da und dann hat sich das erledigt. Das war auch kein Sommerurlaub, den er da mal eben in Ägypten gemacht hat. Nein, das bedeutete zu wohnen und sesshaft zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass Josef sich manchmal gefragt hat: Hoffentlich hat Gott mich hier nicht vergessen, wenn ich jetzt hier in der Fremde so sitze. Ist aber nicht. Er hat es abgewartet und erlebt. Geduld ist da eine wichtige Tugend über diese langen Zeiträume. Und dann kann von heute auf morgen doch alles ganz anders sein, ganz neu. Heute auf morgen kann einen Einbruch bringen, eine riesige Änderung. Bei Josef war nicht alles gelöst. Josef hatte seine Schäfchen nicht im Trockenen gehabt. Erst nach langer Zeit ging es zurück. Und trotzdem hat er gehandelt. Ich meine, wenn wir zurück überlegen, was war vor einem Jahr? Da standen wir im Grunde am Übergang von 2023 auf 2024. Wer hätte gedacht, dass in der Weltpolitik wegen der Weigerung der Hamas im Geiseldrama nach dem Überfall auf Ägypten, dass das darin endet, dass Gaza praktisch komplett in Schutt und Asche gelegt wird. Das letzte Krankenhaus, habe ich jetzt die Tage gelesen, ist nicht mehr betriebsfähig. Auch in der Ukraine haben wir so gehofft, dass irgendwie ein Ende einsetzen würde. Aber auch da ist kein Ende in Sicht. Im Gegenteil, Putin kommt mit einem endlosen Menscheneinsatz, die er dort immer wieder an die Front schickt und über die Minenfelder laufen lässt, einfach dort sterben lässt. Zwar langsam, aber er kommt voran. Der Frieden ist in immer weitere Ferne gerückt. Oder in Syrien, da ist ja auch sehr überraschend, was dieses Jahr passiert ist. Wer hätte das am Anfang gedacht, dass der Assad da irgendwann mal stürzen würde? Man hat doch gedacht, nach diesem arabischen Frühling, den wir erlebt haben, ja schon vor Jahren, wäre da jetzt wieder Ruhe und alles wäre so stabil, wie es eigentlich ist. Und plötzlich ist da auch alles am Fluss. Allerdings ist unsere Erwartung auch nicht mehr so hoch, wie sie früher mal gewesen ist, dass sich das alles in blühende Länder und Demokratien entwickelt, weil wir mit den islamischen Staaten daher auch so eigene Erfahrungen haben, dass es eben nicht alles so einfach ist. In Syrien kann man Hoffnung haben, sie haben einen hohen Christenanteil dort. Vielleicht schaffen sie ein Miteinander. Auch dass Deutschland jetzt wieder völlig im Wahlkampfmodus ist, es gab eine große Unzufriedenheit am Anfang des Jahres mit der Ampelregierung, aber dass sich das so auflöst, dass wir nicht erst irgendwann im Herbst die Wahl haben, sondern schon jetzt. Anfang 2024 war noch viel mehr Elan in der Regierung drin. Auch als Gemeinde war es spannend. In 2024 haben wir Taufen gehabt. Nicole Remus haben wir am 9.6. getauft. Sie ist jetzt gerade ja in Göttingen zum Praktikum dort. Und dann haben wir am 29.9., damit hatte ich schon gar nicht gerechnet, dass wir noch eine zweite Taufe in dem Jahr tatsächlich kriegen. Dich, Eva, zum Beispiel getauft und Olena sitzt da hinten irgendwo. Dich haben wir auch getauft. Und Mischa, weiß gar nicht, wo du jetzt bist, ob du oben in der Technik gerade bist. Auch dich haben wir getauft gehabt. Aber wir haben auch Beata Korus und Albrecht von Kurzfleisch beerdigen müssen in dem Jahr. Da gab es sehr unterschiedliche Dinge. Josef war nicht alles vorgezeigt worden. Er ist gehört, nicht vergessen gewesen. Wer hört, wer sich auf den Weg macht, wer sich benutzen lässt von Gott, der wird erleben, dass er nicht vergessen ist. Manches braucht da einfach Geduld. Allein die Geschichte Israel, der Hinweis von Matthäus ganz am Anfang mit dieser Genealogie, wo es darum geht, wer Eltern von wem ist, wer Vater von wem ist und welche Mütter da auch mit drin sind. Das ist eine Jahre alte Segenslinie Gottes, die wir da gucken. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann ist es überraschend bis heute, trotz ziemlich dunkler Kapitel, zum Beispiel im Mittelalter oder im Dritten Reich, gibt es Segenslinien, die Gott in dieser Welt führt. Und Segenslinien auch in unseren Familien, dort eben, wo Gott ernsthaft gesucht wurde. Gott vergisst nicht. Er hat ein Auge auf dich und du bist sein Mitwirkender. Du wirst nicht übersehen. Allerdings gibt es auch eine andere Seite, dadurch, dass wir Mitwirkende sein sollen. Das Böse bleibt in der Welt drin. Weil Gott Mitwirkende sucht, hat er nicht das Tyrannenmassaker des Herodes verhindert, der sich vor Gott verschlossen hat. Selbst die Juden hatten sich verschlossen. Und so sind die ermordeten Kinder von Bethlehem dieses Vorausbild unschuldiger Opfer von Gewalt geworden, von Terrorakten und Kriegen, die bis heute stattfinden. Auch Opfer des Krieges, der in der Mitte unserer Gesellschaft gegen das ungeborene Leben geführt wird. Wir sind nicht die perfekte Welt, sondern wir sind die Welt, die wenigstens zum Teil in Gemeinschaft mit Gott ist. Und deshalb sucht Gott Mitwirkende. Ich will euch das verdeutlichen an einem Beispiel. sind ja etliche Frauen. Ich habe erlebt, dass das bei Frauen wesentlich besser funktioniert. Wer von euch hat eine Puppe in seiner Kindheit gehabt? Von den Mädels. Ich weiß von mir selber, als Junge haben meine Eltern mir auch mal eine geschenkt. Ne? Man muss ja neutral sozusagen erzogen werden. Aber ich habe nie so ein Verhältnis hingekriegt, wie unsere Mädels das heute kriegen. Wer hat denn diese Puppe gefüttert und ihr das Fläschchen hingegeben und so? Na? Na, natürlich, ne? Auch die Windeln gewickelt. Welche Mutter würde heute noch die Puppe gegen ihr Kind eintauschen? Völlig überraschend, ne? Nee, mal auf keinen Fall. Dabei. Die echten Kinder, die schreien, die machen Probleme, die kosten Geld und sowas alles. Ne? Und über die Windeln wollen wir gar nicht reden. Also, und trotzdem will man die nicht eintauschen. Hey, das ist doch eine ganz andere Beziehung, die man dort hat. Ich meine, als Kind habe ich mal ein T-Shirt geschenkt gekriegt, da war ich nicht so begeistert von. Da stand nämlich drauf, das Beste an kleinen Jungen ist, dass sie abwaschbar sind. Das sagt ja alles darüber, wie Eltern, also welche Probleme Eltern mit Kindern haben. Und trotzdem sollen echte Kinder ja nicht eingetauscht werden gegen Puppen, weil das einfach einfacher ist, sondern weil es da eine ganz andere Beziehung geht. Und so ist es auch von Gottes Seite aus. Der möchte Menschen als Gegenüber haben. Der möchte nicht irgendwelche Puppen haben und deshalb alles hier in dieser Erde, auf dieser Erde einfach so regeln. Natürlich wäre das viel einfacher, wenn er dafür alles ein Wunder macht und wenn wir nur wie so Puppen da hin und her handeln auf dieser Erde. Nee, er will ein echtes Gegenüber. Er sucht Mitwirkende. Und so kann das auch für ihn sehr anstrengend sein. Und deshalb hat diese Welt auch eben diese Spur des Leides, des Bösen behalten. Und es passiert. Hoffentlich nicht so schlimm immer wie bei Herodes, aber wenn wir jetzt uns Putin anschauen oder was da alles noch so in dieser Welt passiert, dann passieren da sehr schlimme Dinge. Das Böse bleibt. Gott hat es nicht ganz ausgeschaltet, sonst müsste er den Menschen ausschalten. Sonst müsste er zurück zu dem Püppchen gehen. Leider gehört das zum Leben dazu. Ja, Herodes ist unendlich grausam. Letzten Sonntag hatten wir mehr dazu gehabt. Der tötet einfach aus Machtstreben heraus. Aber ja, Herodes lebte auch nicht mehr lange. Gott hat zugelassen, Gott hat es angekündigt, weil Gott Menschen möchte, gewinnen möchte, nicht K.O. machen möchte. Und das ist das Schöne, was für dich zählt. Gott sucht Mitwirkende. Deshalb höre auf ihn, geh in dieses Risiko hinein, denn er vergisst dich nicht. Nein, die Welt ist nicht gut, im Gegenteil. Sie ist nicht gut, weil Gott den Menschen gewinnen möchte, dich gewinnen möchte. Und deshalb spricht er dich an. Und deshalb lässt er dir auch die Wahl. Und deshalb geht er ins Risiko. Wage du das Risiko. Amen.